Es ist interessant, es gab dann jeweils von der Legion, von den Versorgungseinheiten pro Legionär das sogenannte Nägelgeld. Denn die Nägel, die nutzten sich ja ab. Und die wurden dann immer wieder erneuert, damit die Standfestigkeit der Legion oder der kleineren Legionseinheiten, der Kohorten oder der Zenturien gewährleistet waren. Soweit, so gut. Gute Schuhe sind wichtig. Und wir wissen es, ich hatte es gesagt, geeignetes Schuhwerk ist grundlegend für einen sicheren Stand und für einen Soldaten wie den Legionär damals im Kampf bestehen zu können. So steht nun fest, heißt es in unserem Text. Und jetzt kommt die Anwendung. Stehen wir fest im Evangelium? Ich weiß, wir sind bilderaffin. Ich habe zwei Bilder genommen. Verwurzelt im Evangelium, das ist der Baum mit den Wurzeln, sind wir fest im Evangelium, standfest. Da ist der Autoreifen mit den Spikes, der in Deutschland verboten ist. Aber mir fiel kein anderes Beispiel ein. Sind wir standfest im Evangelium? Es ist die feste Grundlage unseres Glaubens, das Evangelium unserer Rettung, das Evangelium des Friedens, ist unser Lebensbrot, die frohe Botschaft. Die steht nicht allein in den vier Evangelien am Anfang des Neuen Testamentes, sondern die zieht sich durch von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Überall geht es um das Evangelium, um die frohe Botschaft in unterschiedlichen Zeitaltern mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und Zentrum des Evangeliums ist Jesus. Er ist derjenige, der die ganze Bibel durchzieht. Das Heil, die Rettung. Es heißt an einer Stelle im Neuen Testament, er ist unser Friede. Also Gott ist nicht nur unser Schild, sondern Gott, Jesus, in Jesus kommt Gottes Friede zu uns. Und wenn wir genau nachschauen, jedes einzelne Teil der Rüstung kann man in Zusammenhang bringen mit Jesus und mit Gott selber. Die Gerechtigkeit, den Frieden, das Heil, worüber wir am nächsten Sonntag hören werden, das Schwert des Glaubens, das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes. Also wenn es um die Waffenrüstung geht, dann steht im Hintergrund Gott selber und Jesus. Jedes einzelne Teil der Waffenrüstung weist auf Jesus und weist auf Gott hin. Wir sollen im Evangelium verwurzelt sein. Wir sollen standfest sein im Evangelium. Unsere Antwort auf Zweifel und Lebensfragen sollte immer sein, wie steht es denn geschrieben? Oder in der Bibel heißt es aber so. Die Schrift sagt es so und so. Das sollte immer wieder unsere Hilfe sein, unsere Standfestigkeit sein. Das war das auch beim Herrn Jesus. Er sagte, wiederum steht geschrieben. Es steht geschrieben. Evangelium, frohe Botschaft. Standfest sein, verwurzelt sein im Evangelium. Es heißt im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm verwurzelt, in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wenn ich dafür dankbar bin, was mir gegeben ist, das bedeutet, ich habe begriffen, was ich habe. Ja, als Kinder wurden wir immer von den Eltern hinterher gefragt, na, was sagt man? Danke. Naja, manches Geschenk konnte man gebrauchen, manches Geschenk, da sagte man Danke, weil es die Eltern erwartet haben. Aber darüber hinaus, Dankbarkeit ist die freudige innere Reaktion, wenn wir Gott danken für das, was wir erhalten haben. Danke, Herr Jesus, dass du unser Felsengrund bist, unser Schild bist und dass wir über dich Bescheid wissen dürfen durch das Evangelium, dass wir gelehrt sind, dass wir nun verwurzelt sind in dir und dass wir Standfestigkeit haben in unserem Glauben. Und das ist die Grundlage für unser Leben, dass wir selber Frieden mit Gott haben. Es ist sehr interessant, im Römerbrief heißt es, Kapitel 5, Vers 1, so wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtigkeit, gerecht, Freispruch im heiligen Gericht Gottes, geschenkte Gerechtigkeit Gottes, zugebucht auf unser Glaubenskonto, gerecht geworden durch den Glauben, Frieden mit Gott. Gerechtigkeit, Glaube, Friede. Schild des Glaubens, Panzer der Gerechtigkeit, Evangelium des Friedens. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Diese Dinge gehören zusammen, wie die einzelnen Teile einer Rüstung. Gerechtigkeit, Friede, Glaube. Alles gehört zusammen. Brustpanzer, Schild und die anderen Teile. Das soll unsere Grundlage sein. Und jetzt geht's aber weiter. Es kommen zwei Dinge dazu. Es geht darum, dass wir bereit sind. Bereit für das Evangelium des Friedens. Da steht in den meisten Bibelübersetzungen nicht zu verkündigen, das Evangelium, aber das wird vorausgesetzt. Zwei Dinge sind da wichtig. Einmal die Bereitschaft. Bist du bereit, über das Evangelium zu reden? Kannst du das überhaupt mit wenigen Sätzen so dem anderen erklären, der interessiert ist und der fragt dir, du betrügst nicht im Geschäftsleben, du versuchst immer wieder den Frieden zu erhalten und du bist zuverlässig, du bist immer freundlich, das ist nicht aufgesetzt, wie kommt das? Und da geht die Türe auf zum Zeugnis und da können wir was sagen. Da können wir was sagen, was unsere Motivation ist. Seid bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der von euch Antwort haben möchte und fordert den Grund der Hoffnung, das Evangelium. Seid bereit für das Evangelium, bereit für das Evangelium des Friedens. Was sagen wir solchen Menschen weiter? Es ist das Evangelium des Friedens. Sagen wir dann, du musst das und das und das und das und das tun, dann kannst du eventuell erkennen, wer Gott in Jesus ist. Oder das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Oder aber, ja, Gott ist die Liebe. Stell dir vor, Gott liebt dich unendlich und er ist für dich da und er sorgt für dich. Und auf der anderen Seite, warum liebt Gott uns? Ja, er liebt uns so sehr, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass er seinen Sohn gab, damit die Gemeinschaft mit uns möglich ist. Wir müssen von der Heiligkeit Gottes auch wissen. Warum sollten der andere die Liebe Gottes erkennen, das Evangelium des Friedens erkennen, was das bedeutet, die Information realisieren, wenn er nicht weiß, warum Gott die Liebe ist, warum Gott mit uns Frieden gemacht hat, wer unser Friede ist. Das eine wie das andere. Und das muss man nicht jetzt großartig in einer langen Bibelarbeit im Zeugnis sagen, das kann man in zwei, drei Sätzen sagen. Und da hilft uns der Heilige Geist. Bitte seid vorbereitet, seid bereit, seid vorbereitet. Und dann das andere, dass ich bereit bin zu gehen. Die Füße des Evangeliums oder die Bereitschaft hinzugehen. Der Friede Gottes ist mehr als nur, wenn die Waffen schweigen. Da sind wir auch ganz dankbar für. Wir beten dafür, dass die Waffen schweigen, dass wirklich Friedensverträge ausgehandelt wird. Aber der Shalom-Frieden, der Shalom Gottes, das Evangelium des Friedens ist viel mehr als nur die Beendigung kriegerischer Auseinandersetzungen. Das ist viel, viel umfassender. Der Friede Gottes ist die Quelle für die intakte Beziehung unter den Menschen. Und die Folge des Friedens Gottes ist Friede und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Unterschätzen wir das nicht. Wir haben das in unseren Gemeinden oft so ausgeblendet. Gerechtigkeit und Friede in der Gesellschaft als Folge des realisierten Friedens Gottes. Wir sind Friedensträger. Wenn das Evangelium angenommen wird und die Menschen mit Gott Frieden finden und das immer wieder und an Schlüsselpositionen, das hat Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf das Geschäftsleben. Das ist etwas, was die Gesellschaft zum Blühen bringt. Jesaja schon sagt das, Kapitel 48, Vers 18. Oh, da spricht der Prophet im Namen Gottes. Gott sagt da, oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wenn es im Volk gerecht zugeht, wenn kein Betrug ist im Geschäftsleben, wenn die Richter an den Gerichten möglichst gerechte Urteile fällen, dann wird Friede sein. Die Folge von Gerechtigkeit wird Friede sein. Das Evangelium hat wahnsinnige Auswirkungen auf die Gesellschaft, nicht nur auf mein persönliches Leben, nicht nur auf mein Zeugnis in meiner Umgebung, sondern auch in der Gesellschaft. Ich denke hier an ein geschichtliches Ereignis, die Folgen der jahrelangen Predigten von den Predigern George Whitefield und den Brüdern Wesley im 18. Jahrhundert. Wesley, ihm wurde verboten, in der Kirche zu predigen. Er wurde sozusagen als ordinierter anglikanischer Pastor aus der Kirche rausgeschmissen, weil er Klartext redete. Und von ihm stammt das Wort, kann ich in der Kirche nicht predigen, so ist die Welt mein Kirchspiel. Dann gehe ich woanders hin. Und der Mann hat 50 Jahre gepredigt. Er ist zu den hartgesottensten Leuten, den Grubenarbeitern, nach Bristol gegangen. Er stand auf den Kohlehalden und hat den Leuten nach der Nachtschicht gepredigt. Und viele Hunderte, viele Tausende haben sich bekehrt. Und nach den zeitgenössischen Berichten gab es Dörfer, da mussten die Schankwirtschaften, an denen sich die Kumpels besoffen haben, schließen. Sie hatten niemanden mehr, der ihre Getränke kaufte. Die häusliche Gewalt dieser hartgesottenen Leute hörte auf. Und wenn man durch die Straßen ging, dann hörte man unter anderem zur Abendstunde keine Flüche aus den offenen Fenstern, sondern es wurden Glaubenslieder gesungen und es wurde mit den Kindern gebetet. Ehrlichkeit im Geschäftsleben, Treue in der Arbeit, Frieden in der Familie. Das sind die Auswirkungen des Evangeliums des Friedens. Und das sollten wir nicht gering achten. Und ich denke, aus persönlicher Erfahrung habe ich zwar so nicht erlebt, das Evangelium des Friedens hat immer noch unsere Gesellschaft in Deutschland durchdrungen. Bis vor einigen Jahrzehnten war es hier am Niederrhein gang und gäbe, dass man geschäftliche Abschlüsse auf Treu und Glauben abgeschlossen hat. Mit Handschlag. Und das wurde eingehalten. Da wurden keine schriftlichen Verträge gemacht. Und derjenige, der dagegen verstoßen hat, weil er meinte, clever zu sein, der wurde von den Innungen und der wurde von den Handwerkern aussortiert. Der konnte nichts werden. Treu und Glauben finden wir in der Bibel an vielen Bibelstellen. 2. Chronik, Kapitel 34, Vers 12 in Königsbüchern und auch in Jesaja, wo der Prophet beklagt, dass Treu und Glauben nicht mehr herrschen, schon damals nicht, weil man den Frieden verachtet hat. Da sehen wir den Zusammenhang. Also das ist etwas, was das Evangelium auch bewirkt. Nicht nur, dass Menschen sich bekehren, sondern sie werden Salz und sie werden Licht. Und das ist die Aufgabe. Und sie müssen gar nicht viel tun. Sie müssen einfach nur sein, was Jesus ihnen gegeben hat. Sei, was du bist, am Arbeitsplatz. Sei ein Christ. Lass dein Licht leuchten. Gib ein bisschen Salz in die Suppe der Welt. Sei freundlich. Sei friedfertig. Sei ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Sei bereit zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wir dürfen diesen Frieden nicht nur im Innern unserer Gemeinderäume parken. Das wäre eine folgenreiche Verkürzung. Es wurde aber in der Vergangenheit immer wieder Stimmen laut, ja, wir sind ja keine Sozialstation. Ich finde das eine sehr interessante Bemerkung. Ich finde die einfach so nicht in der Bibel. Wenn du wirklich ein Christ bist, dann bist du sozial. Dann weinst du mit den Weinenden, dann trägst du die Last des anderen, dann gehst du hin und besuchst die Kranken. Dann berührt dich das, die Not der Verfolgten, als wenn es deine eigene Not wäre, als wenn du selber mit Peitschen geschlagen wärst. Dann gibst du den Bedürftigen. Ist das kein soziales Engagement? Natürlich. Warum sind viele Christen und Christinnen in der Medizin und im sozialen Dienst tätig? Weil sie begriffen haben, der Glaube, der wird hier zur Tat. Sie machen das, was ihnen wichtig ist, zum Beruf. Nicht alle, aber viele. Also das gehört schon irgendwo zusammen. Wir dürfen hier an der Stelle die umfassende Salzkraft und das umfassende und helle Licht des Evangeliums des Friedens sehen und dürfen froh sein, dass Gott uns gebraucht. Ins Wasser fällt ein Stein. Denkst du vielleicht, was kann ich schon ausrichten? Fang an! Sei du der erste Stein, der ins Wasser fällt und das Evangelium des Friedens weitergibt. Lebe so, dass man dich fragt. Sei bereit, die richtigen Antworten zu geben und geh auch hin. Lass dich dazu motivieren, hinzugehen. Beschuht an den Füßen und gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Steht nun fest, innerlich, inhaltlich gefestigt und verwurzelt sein. Das Evangelium des Friedens gibt Standfestigkeit. Dann bereit für das Evangelium des Friedens, ständig bereit sein, eine Antwort zu geben und die Initiative zu ergreifen. Füße, die bringen die frohe Botschaft hin zu den Menschen. Ich muss an einer Bibelstelle denken, in dem Zusammenhang, wie schön sind auf den Bergen die Füße derer, die frohe Botschaft bringen, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet. Da hast du alles zusammen, Frieden, Rettung, frohe Botschaft und Füße beschuht, die das Evangelium den Menschen bringen. Jesaja 52, Vers 7. Vor vielen Jahren habe ich einen der Gründer der Bibelschule Brake kennengelernt, den Ernest Claßen. Großer, kräftiger Kerl, der bestens hohe Alter für Jesus unterwegs war. Onkel Ernie. Wir waren einmal mit der Familie an der Bibelschule und da lief ich ihm über den Weg. Und sofort hat er mich am Schlawittchen gehabt und sagte, Onkel Ernie, kannst Ernie zu mir sagen, wer bist du denn? Ja, mein Name gesagt, wo kommst du her? Aus Issum. Ah, sagt er, am Niederrhein. Unsere erste Station der Bibelschule war Kalka. Weißt du was, ich komme dich besuchen. Zack. Und schon in der nächsten Woche hatte ich schon Terminvorschläge. Und er kam tatsächlich und hat auch hier in der Gemeinde sein Zeugnis gegeben und unvergleichlich humorvolle Predigten gehalten. Wahnsinn. Und wir haben also zum Teil schallend gelacht. Und es war ein Original, aber er hat sehr, sehr ernst dann auch von der Rettung und auch von dem Heil und vom Segen des Evangeliums geredet. Und ich vergesse ein Beispiel nicht. Stichwort frohe Botschaft, Füße des Friedens. Er sagte mir, Ralf, ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Sag ich, was, du bist schüchtern? Ja, sagt er, ich bin ein schüchterner Mensch. Ich bin ziemlich ängstlich. Sag ich, was, du bist ängstlich? Ja, sagt er, ich habe das im Laufe, ich habe gesagt, Herr, du musst mir helfen, dass ich das Evangelium weiter sage. Naja gut, er war Mitbegründer der Bibelschule Brake und er war dann bis ins hohe Alter in Deutschland unterwegs für Jesus. Er kam dann zu uns zu Besuch und ich habe unseren Jungs gesagt, passt auf, der Onkel Ernie kommt. Und dann schelten sie, Papa, der Onkel Ernie ist da. Komm mal gucken, der hat vielleicht ein Auto. Und dann kam ich raus, ehrlich, der dickste Mercedes, den ihr euch vorstellen könnt. Sag ich, hallo Onkel Ernie. Sagt er, ja, wunder dich nicht, Ralf, wunder dich nicht. Das ist eine Leihgabe von einem Großindustriellen. Ich darf den so lange nutzen, wie ich hier in Deutschland unterwegs bin. Und dann spielten auf der Straße ein paar Kinder und er sagt mal, komm mal alle her. Und die denken mir, na, was hat der denn da? Ist ja interessant. Und dann kamen sie alle und dann macht er einen Kofferraum auf. Leute, Hunderte von Kassetten. Hunderte, bis zum Stehkragen voll Kassetten. Mit Onkel Ernie, Kindergeschichten und so weiter. Sagt er, ich hab was für euch. Wollt ihr tolle Geschichten hören? Naja, gut, die Kinder tolle Geschichten. Aber fragt eure Eltern, hört es mit euren Eltern an. Dann verteilt er die und zack, waren die weg. Sag ich, Mensch, da hast du aber einen großen Vorrat. Sagt er, kein Problem, in 14 Tagen ist alles weg. Ich muss mir noch Nachschub holen. Das zum Thema, ich bin ängstlich. Ich kann das eigentlich nicht. Und dann erzählte er, bereit sein für das Evangelium. Ich musste Schuhe haben. Er war ein großer Kerl und er hat so eine Schuhgröße gehabt. Ist in ein Schuhgeschäft gegangen und ja, ein paar Herrenschuhe. Und dann brachte die Verkäuferin, er probierte die an. Und dann sagte Ralf, da habe ich gebetet. Wie kann ich der Verkäuferin von Jesus erzählen? Und dann hat der Herr mir einen Gedanken gegeben. Und dann sagte er, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Die Verkäuferin sagt, ja bitte. Was halten Sie von meinen Füßen? Und dann guckt die runter. Und das waren dann so große Füße. Und dann war sie natürlich verkaufsbeflissen und höflich und sagt, ja, es sind große Herrenfüße. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, in der Bibel steht, wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft verkündigen. Und dann hat er ihr von Jesus erzählt. Und ganz höflich und verkaufsbeflissen hat sie das angehört und hat dann ihm die Schuhe verkauft. Und er war ganz froh, dass er der Verkäuferin über diese Art und Weise das Evangelium weitergesagt hat. Soweit Onkel Ernie. Aktiv sein, bereit sein. Und ein weiteres Beispiel, Friedensstifter sein. Seid Friedensstifter, denn ihr alle Friedensstifter heißen Kinder Gottes. Mein vor langer Zeit verstorbener Schwiegervater war Prediger bei den Gehörlosen. Er war wirklich gehörlos. Es war interessant, wenn meine Schwiegermutter dann Gästen sagte, wenn mein Schwiegervater nicht reagierte, er ist gehörlos. Dann haben die lauter gesprochen. Ich sagte, das nutzt nichts, der hört nichts. Auf jeden Fall war der in der Gemeinschaft der Gehörlosen, war da Prediger. Und wenn Streitigkeiten waren, wussten die, Bruder Gerd, den holen wir. Das sind Streitschlichter. Und einer der Gehörlosen hat mir mal gesagt, Gerd ist ein Friedensstifter. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Trotz seiner starken Behinderung war er durchpulst, verwurzelt im Evangelium des Friedens. Und er wusste, er konnte nicht anders. Er hat versucht, die streitenden Leute einfach zusammenzubringen. Der Schild des Glaubens. Gute Einführung, Ellen. Schild des Glaubens, da sieht man, den Schild des Glaubens ist zwar im Griechischen heißt der Tyrio. Tyrio, da kommt das deutsche Wort Tür her. Türschild, der war, gut, wenn man sich klein macht, duckt man sich, dann ist man verborgen dahinter. Der, mit dem muss man trainieren. Der war nicht nur eine Verteidigungswaffe, der war auch zusammen mit dem Gladius, mit dem Kurzschwert, das als Hiebwaffe gebraucht wurde, war der eine Waffe, um die gegnerische Bewaffnung abzudrängen, um den Gegner abzudrängen. Und wenn dann so eine Zenturie wieder vorne in der Schildkröte, weil die oben und unten bedeckt waren, so, wenn die dann auf Kommando ihres Zenturius marschierten und dann die Schwerter zwischendurch gestoßen haben und die Spieße, die wir jetzt hier nicht haben, gestoßen haben, dann war das fast nicht zu überwinden. Schaut, das ist ein Bild für die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn wir unsere Glaubensschilde zusammenschließen, wer kann von den bösen Geistern uns etwas anhaben? Gemeinschaft ist so wichtig. Bedeckung ist so wichtig. Und das ist etwas, der Schild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können, alle Pfeile, feurigen Pfeile des Bösen. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Weißt du, was weißt du über deinen Glauben? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Beispiel. An unserer Haustür steht das Namensschild Oberhof. Jeder weiß, aha, auch die Fremden, wenn sie kommen und schauen, Oberhof. Stellt euch vor, es klingelt, ich würde öffnen und von einem Besucher, der unsere Adresse nun ausfindig gemacht hat, würde gefragt werden, wohnst du hier? Ja. Bist du Ralf Oberhoff? Kann durchaus sein. Möglicherweise. Ich versuche es immer wieder zu sein. Mal bin ich mir sicher, mal zweifle ich. Ich finde das eigentlich anmaßend, das zu behaupten. Wenn das so wäre, was würden wohl meine Frau und meine Kinder zu solch seltsamer Aussage sagen? Viele Christen, wenn es um ihren Glauben geht, sprechen ähnlich. Ich versuche immer wieder zu glauben. Mal gelingt es mir, mal gelingt es mir nicht. Und sicher zu sein, dass ich Kind Gottes bin, eigentlich schon, aber doch wirklich nicht. Die Bibel macht diesbezüglich deutliche Aussagen, die für die meisten Menschen heute unpassend sind. Zu extrem, zu diskriminierend, zu fundamentalistisch, zu political incorrect. Es sind biblische Feststellungen, die nur zwei Möglichkeiten offen lassen. Haben oder nicht haben, sein oder nicht sein, ja oder nein, entweder oder. Keinesfalls möglicherweise und das, was den Glauben betrifft. Im ersten Johannesbrief steht, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Jetzt passt auf, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr, Achtung, wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Glaubst du an Jesus? Ja. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Ja. Woher weißt du das denn? Weil du das fühlst? Nein. Weil Gott das in der Bibel bezeugt. Schild des Glaubens. Glaubensgewissheit. Ich kann mich nicht verteidigen gegen die feurigen Pfeile, wenn da eine Ungewissheit in meinem Leben ist. Ich darf wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet und ich weiß es. Unser Wissen ist auf die Bibel gegründet. Und durch den Schild des Glaubens kann ich die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Die kommen ständig. Feurige Pfeile, ich habe mal was aufgeschrieben, die Bibel ist voller Legenden und Irrtümer. Jesus ist nur einer von vielen. Wie kann Gott das zulassen? Auferstehung ist Quatsch, Glaube bringt nichts. Und viele andere Dinge auch spielen sich in unseren Gedanken und auch in öffentlichen Diskussionen ab. Das sind feurige Pfeile. Und bitte, jeder von uns hat oft diese Schwierigkeiten in der einen oder anderen Art und Weise. Und der Feind ist da gnadenlos. Er kennt unsere Stellen, wo er meint, er könnte uns verbrennen. Er möchte unseren Glauben verbrennen. Er möchte, dass wir an Gott zweifeln. Soll das ein Gott der Liebe sein? Er will unseren Glauben an die Bibel, an das verbindliche Wort Gottes in Brand stecken, dass wir nicht mehr alles glauben, was geschrieben steht. Sollte Gott gesagt haben. Diese ganzen Geschichten. Und dann denke ich auch, sollte das ein Gott der Liebe sein? Ja, das finden wir auch zum Beispiel in der Krankengeschichte von Hiob. Hiob war ein Mann, der sehr, sehr krank war, der chronisch krank war. Und seine Frau, und der den Verlust seiner Kinder, den Verlust seiner materiellen Güter, der alles verlor und zuletzt auch seine Gesundheit. Und er war ein Mann, der Gott vertraute und von ganzem Herzen ihm nachfolgte. Und seine Frau kommt nun, und das ist dieser feurige Pfeil von der Person, die diesem kranken Mann am allernächsten stand. Und sie sagt, und Hiobs Frau sprach zu Hiob, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Der feurige Pfeil fliegt, versteht ihr? Der fliegt von dem liebsten Menschen, den man hatte, mit dem man Familie gegründet hat, Kinder hatte und so weiter, die auch noch da war, als alles verbrannte, als alles weg war. Und die sagt, das Glaube lohnt sich nicht. Jetzt komm, weg damit mit dem Ballast. Und jetzt mach dich aufs Sterben fertig, sage Gott ab und stirb. Und was antwortet er, Schild des Glaubens? Haben wir die guten Dinge von Gott empfangen, sollten wir die bösen nicht auch empfangen. Schild des Glaubens hoch. Gott war seine Zuversicht und Stärke. Das war für ihn keine Option, gottlos zu werden. In der letzten Konsequenz bedeutet das, wegzugehen von Gott oder bei ihm zu bleiben. Was möchtest du? wollt ihr auch weggehen? Das ist eine echte Frage von Jesus gewesen. Und die Jünger haben gesagt, Schild des Glaubens, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir, auch wenn wir dich nicht verstehen. Das sind Dinge, die müssen wir im Leben mit Jesus müssen wir lernen. Was können wir tun, wenn die Pfeile fliegen? Ihr seht hier, die stecken, aber sind ausgelöscht. Die waren wirkungslos. Ich darf da nur einige Dinge anreißen, wenn die Zweifel kommen. Ich darf in der Bibel nachforschen. Steht das wirklich so in der Bibel, wie ich es bis jetzt verstanden habe? Forsche nach und informiere dich. Es gibt auch viele gute Portale, Institut für Glaube und Wissenschaft zum Beispiel, mit dem ehemaligen Leiter Dr. Jürgen Spies, hervorragend. Oder die Literatur von dem Mathematiker und emeritierten Professor John Lennox, hervorragend. Hervorragend. Bei Christen, die Menschen helfen, die Zweifel haben. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Ich habe gestern noch den Vortrag zum wiederholten Male von John Lennox gehört. Brillant, brillant. Nein, die Wissenschaft hat Gott nicht begraben. Und das begründet er. Das heißt nicht Glaube und Wissenschaft, sondern Glaube und Wissenschaft. Bezweifle deine Zweifel. Warum zweifelst du? Bezweifle das, was du bezweifelst. Stärke dich durch Glaubenszeugnisse. Deswegen haben wir unsere Beitragsgottesdienste, die uns stärken. Deswegen hören wir auf Missionsberichte. Deswegen lesen wir die Bibel, zum Beispiel Hebräer 11. Dort ist von Leuten die Rede, die viel mehr durchgemacht haben, aber die am Glauben festgehalten haben. Die Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Also wir können was gegen die feurigen Pfeile tun. Wir müssen nicht so tun, es brennt aber lichterloh. Gemeinschaft, und dann kann ich was tun. Erinnere dich an deine Glaubenserfahrung. Es ist doch nicht nur alles Müll, was du in deinem Leben mit Gott erlebt hast. Er hat dich doch geführt und geleitet durch Schwierigkeiten hindurch. Und du hast doch Danke dafür gesagt. Und dann werden wir aufgefordert, auch geduldig zu sein. Wisst ihr, meine Lieben, im Reich Gottes wird nichts gemacht. Auch nicht das Ende der Prüfung wird gemacht. Das Ende der Prüfung wird geschenkt. Es wird im Reich Gottes nichts gemacht. Es wächst alles. Und wir dürfen lernen, Gott nicht zu verstehen. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Und die muss man so stehen lassen. Und da müssen wir sagen, ich weiß es nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Glaube kann nicht auf alles eine Antwort geben. Schild des Glaubens und Schuhwerk, um das Evangelium des Friedens zu verkünden. Amen. Es geht weiter. Nächsten Sonntag. Helm des Heils. Und Schwert des Geistes. Merken, beten, miterleben. Save the date. Amen.